Also um mit dem Letzten zu beginnen, das ist, glaube ich, vollkommen einverstanden die entscheidende Frage. Die Selbstdefinition, es gibt einen ganzen Bereich, wo man sich überlegen kann, ob man das nicht auch noch politischer formulieren könnte im Sinne dieser Zugänglichkeit, nicht? Open Access und die Langzeitarchivierung und die Fragen, die damit verbunden sind. Und wir versuchen hier im Hause, ich illustriere das nur, auch so einen Weg zu gehen, der sich einerseits mit Inhalten beschäftigt und andererseits mit diesen Fragen technischer Sicherung, Datenformate, Komprimierung, Nicht-Komprimierung, Matrix, Mutterbänder, Sicherheitskopien, Backups, das sind ja alles Kopien, nicht mehr, außer man hätte noch die analogen Unikate. Und natürlich müssen diese Probleme getrennt werden. Das können nicht dieselben Leute entscheiden, das sind ganz unterschiedliche Probleme. Gut, also das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Ich will noch einmal ein bisschen durchgehen, aber auch wieder selektiv. Sie hatten relativ ausführlich Unterscheidungen zwischen Bibliothek, Museum, Archiv getroffen, haben dann digitale Archive in den Kontext der Informationsgesellschaft und dieser Probleme gestellt und dann im dritten, das Entscheidende, glaube ich, auch die in gewissen Konsequenzen dargestellt, also diese ganz simpel zu formulierende Einsicht, dass es im digitalen Universum eben genauso wenig Bilder wie Klänge wie irgendwas gibt, sondern eben Daten, die generiert werden, algorithmische Prozessierungen und dass es hier kein Original und keine Kopie gibt. Das ist, glaube ich, eine Revolution, die wir auch noch nicht richtig verdaut haben, die sich sehr gut formulieren lässt. Also was bedeutet das denn wirklich für Archive, wo man ja auch die Multiplikation der sogenannten Originale zu kopieren, die sind ja identisch. Also die Nutzung von Archivbeständen, die Archivbestände nicht abnutzt zum Beispiel. Also auch jede digitale Fotografie in irgendeinem Zwischenrohzustand erweitert ja die Möglichkeiten der Nutzung und schränkt sie nicht ein, zum Beispiel. All diese Dinge hätten eigentlich auch wirklich große Auswirkungen auf die bisherigen Formen, in denen das diskutiert worden ist. Also ich glaube, aber das müssen wir nicht groß diskutieren. Ich würde halt nicht so starken Wert legen auf die Unterscheidung zwischen Bibliothek, Museum und Archiv, wie Sie es gemacht haben. Weil ich glaube, dass allen dreien sowas wie Sammeln mal zugrunde liegt. Also letztlich, man sagt, eine Kulturgeschichte des Sammelns ist eine spannende Thematik. Worin resultiert die? Da würde man schon sehen, dass das museale Gedanken, zum Beispiel das Ausstellen für eine Transzendenz im Falle der Grabbeigaben, das waren fast die ersten Sammlungen, die gemacht worden sind, nicht? Also nicht für die Menschen, sondern für die Götter, als kleine Ausstellungen, die den Gräbern beigegeben wurden, etliche Jahrhunderttausende vor der Gegenwart jetzt. Das ist eine Spekulation. Dann sieht man das Sammeln, Ausstellen und dieses, natürlich sind Museen auch Archive. Manchmal hat man das Gefühl, die Museen konnten viel besser arbeiten in einer Zeit, als sie noch als Archive durchgingen, sagen wir in der öffentlichen Finanzierungspolitik. Weil jetzt müssen sie eine Ausstellung nach der anderen machen und man fragt sich manchmal, ob das wirklich die Aufgabe der Museen ist, gemessen an der relativen Einfallslosigkeit, mit der das jeweils geschieht. Ne? Und das Ausstellen, das Thematisieren von etwas in Bezug auf Archive ist eine hochgradig spannende Frage, weil da sieht man, die Differenz zwischen Archivbeständen und Ausstellungen definiert ja zum Beispiel sowas wie Kunstgeschichte, Konventionen und auch Ausgrenzungen. Und als Kunsthistoriker kann ich ja eigentlich nur unterrichten in dem, was die Sammlung mir zeigt, aber ich habe es sehr schwer. Das ging und mit bestimmten Museumsdirektoren war das früher viel einfacher, als die Versicherungen noch nicht die Zugänge erschwert hatten. Da konnte man sich Bilder aus dem Archiv kommen lassen, um Kunstvermittlung zu betreiben vor dem Original, nicht? Das war möglich, aber die Zeit, das war bis 1985 möglich, ne? Bis Ende der 80er Jahre nachher eigentlich kaum mehr. Also, das ist jetzt nicht so wichtig. Lassen Sie uns ein bisschen reden über die Organisation der Information. Sie sagten, digitale Archive sind im Prinzip jederzeit zugänglich von überall her. Jeder hat Zugriff auf alles, sage ich. Ja, wenn die Energie konstant bleibt, also innerhalb der technisierten Welt, wenn die Elektrizität stabil bleibt, wenn die Akkus geladen sind, wenn die Informationsformate bestehen bleiben können und wenn die Kontinuierung der Kodifikation gewährleistet ist. Das heißt, dass man so wie bei dem Atommüll, diese ganze Diskussion, wie kommuniziert man in fernerer Zukunft, wenn sich die Sprache quasi von in einigen Generationen verändert und man sicherstellen muss, wie der Zugang gemacht werden kann zu diesen Dateien. Und dann die Frage, was kann kulturelles Erbe im Internet eigentlich sein? Es gibt, ich weiß nicht, ob Sie Bruce Sterling kennen, dieses Dead Media Project im Netz, wo also das ist, glaube ich, eines der wenigen, wo die gescheiterten Systeme, Apparate und so weiter nochmal aufbewahrt werden. Aber das Bruce Sterling ist ja auch ein Dichter unter anderem. Vielleicht auch so eine, sagen wir, idiosynkratische Nutzung. Also, wer hat wirklich Zugang? Wofür? Was gibt es für Entscheidungen im Umgang mit den kulturellen Archiven? Totaler Kontrollverlust. Ich halte das alles für richtig, aber ist es nicht auch so, dass diese Fülle der Information immer nur etwas Potenzielles ist im Sinne der ausgewählten Information und dass diese Fülle der Information ja geradezu sichert, dass oder verhindert, dass man zu aufschlussreichen Informationen kommt. Das hat ja auch die Kriegsführung dieser sogenannten Jugoslawienkrieg, war das eine große Diskussion. Man sichtet, man sammelt die Informationen nicht, durch diese Frühaufklärung und kann dann die richtigen Schlüsse ziehen. Das Problem ist nur, dass der Rechenprozess dauert länger als eine vernünftige Entscheidung an Zeitressourcen erfordert. Also, das ist eigentlich die so, wer wählt aus? Kann man da mit Idiosynkrasien arbeiten? Also, ist das, gibt es mehr idiosynkratische Archive? Gibt es mehr das, was in Kuratoren in der Kunstgeschichte, Harald Seemann zum Beispiel, das Museum der Obsessionen, das war ja nichts anderes als reine individuelle Zugänge, hat jetzt mit dem Digitalen nichts zu tun. Multiplikation dieser privaten Leidenschaften, sagen wir doch nochmal halt wie in den Wunderkammern, also wo das vor der Institution der Universität und der Museen. Also, aber das Eigentliche ist die Frage, wie weit sich, da würde ich Sie bitten, also es würde mich sehr interessieren, wenn Sie da einen Faden nochmal aufnehmen würden, was hat sich in uns schon verändert durch die Transformation der Archive, zum Beispiel auch Wissenschaft, was gibt es für geradezu Notwendigkeiten, die eigene Forschung anders zugänglich zu machen als in bisherigen Formen und solche Geschichten. Was wird da diskutiert? Wer darf Zugang haben zu welchen Beständen von Archiven? Werden da die Archive nicht eben tatsächlich auch transparent? Das klang ja so an, weil Sie sagten, dass die Zeit ist vorbei. Deshalb müssen sich Archive ja definieren, weil Nutzungen offen sind.